HR2 Kultur zum Nachhören. Camino.
Die Juristin und Frauenrechtlerin Seyran Ateş hat 8 Jahre lang ihren Traum einer fortschrittlichen Moschee verfolgt. Nun ist er wahr geworden. Männer und Frauen mit und ohne Kopftuch beten gemeinsam und lauschen einem Imam oder einer Imamin. An deutschen Hochschulen studieren junge Frauen islamische Theologie und Religionslehre. Und Seyran Ateş ist nicht die Einzige, die gegen die Interpretationshoheit des Islam durch konservative Verbände aufbegehrt. Eine Reformation des Islam und die Angleichung von Geschlechterverhältnissen und Rollenbilder an die Moderne werden gefordert. Hören Sie Anne Winter in Camino von HR2 Kultur. Imamin gesucht, wie Frauen den Islam verändern.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Berlin, 16. Juni 2017. Im Stadtteil Moabit eröffnet eine neue Moschee unter dem Dach einer evangelischen Kirchengemeinde. Im Theatersaal in der 3. Etage liegen grau-grün gemusterte Gebetsteppiche auf der hellen Auslegeware. Mit Allahu Akbar, Gott ist am größten, stimmt eine zierliche Frau den Gebetsruf an. Umringt von Journalisten knien 2 Dutzend Muslime nieder. Auch das Gebet an diesem Freitag im islamischen Fastenmonat Ramadan wird von einer Frau und einem Mann geleitet. Das ist einer der Grundsätze der neuen Gemeinde.
In unserer Moschee soll es keine Geschlechtertrennung geben. Männer und Frauen werden einen Raum gemeinsam bespielen. Wie sich jetzt die einzelnen Menschen dann da platzieren während des Gebets, das ist ihnen selbst überlassen. Aber es muss eine Gemeinde sein, die das akzeptiert, dass Männer und Frauen in der Moschee zusammen sind und vor allem, dass auch eine weibliche Vorbeterin durchaus für der gemischten Gruppe eben auch vorbetet, eine Imamin, und auch die Predigt spricht.
Gemeindegründerin Seyran Ateş will auch einmal selbst als Imamin das Gebet leiten und dafür auch noch islamische Theologie studieren. 8 Jahre hat sie hartnäckig ihren Traum von einer progressiven Moschee verfolgt. Ibn Rushd Goethe-Moschee hat die Rechtsanwältin sie getauft. Nach dem arabischen Philosophen aus dem 12. Jahrhundert für den Glaube und Vernunft zusammengehörten und dem orientbegeisterten deutschen Dichter. Beide auch Juristen wie sie, freie Denker, die gern über den Tellerrand der eigenen Kultur blickten. In der Ibn Rushd Goethe-Moschee ist nicht nur die übliche Geschlechtertrennung aufgehoben. Im Gegensatz zu herkömmlichen Moscheen wird hier auch interkonfessionell gebetet.
In unserer Moschee treffen sich Sunniten, Schiiten, Aleviten und Sufis. Es gibt andere Gemeinden schon, auch die LIB zum Beispiel, der Bund liberaler Muslime, treffen sich auch auf dieser Ebene. Aber sie haben halt keinen festen Ort und sind keine Moscheegemeinde.
Noch ist sie nur Mieterin bei der evangelischen Kirche, aber überzeugt, dass sie den Nerv der Zeit trifft, denkt Seyran Ateş schon weiter.
Man bräuchte das überall auf der Welt und vor allem auch in Deutschland, auch in Berlin. Und das ist ja mein Traum, meine Vision, dass es in Berlin einmal irgendwann ein richtig, richtig großes Gebäude gibt, in dem wir einen großen Saal haben, wo viele Leute beten können und wo es auch Unterricht gibt und wo Imame und Imaminnen ausgebildet werden, also auch eine Akademie drin ist. Und dass wir auch Fortbildungen machen und Veranstaltungen, also dass es wirklich ein richtig großes Gebäude gibt, das Haus des Islams sozusagen, ja.
Die Berliner Gemeinde des Liberal-Islamischen Bundes, kurz LIB, hat zum Iftar, dem Fastenbrechen im Ramadan, eingeladen. Die rund 20 eher jungen Muslime sind ebenfalls in Räumen einer evangelischen Kirchengemeinde untergekommen, unweit der neuen progressiven Moschee. Unter den Gästen sind auch Vertreter einer liberalen jüdischen Gemeinde und des Lesben- und Schwulenverbands. Auf den Tischen im Mehrzwecksaal stehen Wasser, Saft und Datteln bereit. Dazwischen wurde ein Teppich mittels Kompass Richtung Mekka ausgerollt. Während ein junger Mann den Gebetsruf anstimmt, streifen die Gemeindemitglieder ihre Schuhe ab. Die meisten Frauen binden sich noch schnell ein Kopftuch um. Männer und Frauen in bunter Alltagskleidung stellen sich dicht nebeneinander auf den Teppich. Einige haben ihren eigenen kleinen Teppich mitgebracht. Ihre Imamin, Rabea Müller, die extra aus Köln angereist ist, hat sich für das Gebet noch ein Tuch über ihre Mütze geschlungen und einen langen schwarzen Mantel angelegt. Mit dem Rücken zur Gemeinde betet sie vor. Die 60-jährige Theologin und Islamwissenschaftlerin ist schon als junge Frau zum Islam konvertiert. Die muslimische Gemeinde Rheinland, des bundesweit vertretenen LIB, hat sie zu ihrer Imamin gewählt.
Und ich glaube, unsere Gemeinde, aber auch viele andere Gemeinden würden sich vehement dagegen wehren, wenn von oben her irgendwo ein Vorbeter, eine Vorbeterin oder so weiter eingesetzt würde. Das ist etwas, was ja viele nicht als basisdemokratisch empfinden. Und gerade diese, dass man seine Imame selber bestimmt, ist etwas, was man als basisdemokratisch empfindet.
Rabea Müller ist eine von drei Imaminnen, die es bislang in Deutschland gibt. Für hiesige traditionelle Muslime eine Exotin.
Die Leute, die das so en passant mitbekommen, sind oft verwundert, fragen dann auch, wie ist das möglich, geht das überhaupt, und bringen dann oft sehr traditionelle Vorstellungen auch dagegen. Bei denjenigen, die auf der Funktionärsebene arbeiten, stößt das natürlich auf großen Widerstand. Aber ich denke, das ist kein islamspezifisches Problem.
Vor konservativen Muslimen müsse sie sich als Imamin nicht legitimieren, sagt die Theologin.
Für mich ist die Frage, worauf stützen sich die anderen, dass es nicht geht? Also es ist so, es gibt tatsächlich aus der Frühzeit des Islams ein interessantes Hadith, also ein Ausspruch aus dem Leben des Propheten Mohammed, dass er eine Frau, nämlich die hieß Waraka, gebeten hat, das Gebet für die Leute ihres Hauses zu leiten. Und die Leute ihres Hauses bestanden nicht ausschließlich aus Frauen.
Wenn man sich dann wissenschaftliche Untersuchungen anschaut zur frühen islamischen Gemeinde, stellt man auch fest, dass Frauen sehr aktiv waren und teilweise auch im öffentlichen Leben, und dass es dann abgenommen hat, als die Religion sich verbreitet hat, auch in Städte gekommen ist, in denen Öffentlichkeit und Privat vielleicht noch viel stärker getrennt waren als in kleineren Städten wie Mekka und Medina zu der Zeit.
Nushin Atmajar, Jahrgang 1984, ist Vorsitzende des Liberal-Islamischen Bundes und arbeitet im Zentrum Moderner Orient in Berlin. Die Islamwissenschaftlerin hat auch schon das Gebet in der Berliner Gemeinde geleitet. Während sie im Alltag kein Kopftuch trägt, gehört das für sie beim rituellen Gebet dazu. Als Tochter türkischer Eltern ist sie mit dem Islam aufgewachsen und hat sich während ihres Studiums auch mit dem historischen Kontext ihres Glaubens auseinandergesetzt. Was ist den Umständen im 7. Jahrhundert geschuldet und was ist Gottes ewiges Wort, ethische Richtschnur für die Muslime von heute?
2011 bin ich dann auf den liberal-islamischen Bund gestoßen, und was mir vor allem gefallen hat, war der offene Ansatz, der keine Fragen tabuisiert, sondern Fragen fördert und zulässt, der die Betonung darauf legt, dass der Mensch eigenverantwortlich ist, auch vor Gott. Und auch der Ansatz zusammen, es braucht eine neue Theologie. Also wir müssen neue Antworten finden oder vielleicht auch alte Ansätze hervorholen, um auf deren Basis neue Antworten finden zu können.
Ich sehe mich als Muslimin. Ich bin überzeugt, dass man durchaus ein spirituelles Leben haben kann, unabhängig von einer Gesellschaftsform, und dass man daneben einfach ein vollwertig als Bürger sein kann. Als Bürger, das heißt, da spielt die Religion überhaupt keine Rolle, da habe ich Rechte, da habe ich Pflichten, und das beißt sich nicht.
Saida Keller-Messali ist Gründerin des Forums für einen fortschrittlichen Islam in der Schweiz und als Gesellschafterin an der Berliner Ibn Rushd Goethe-Moschee beteiligt. Dass sie ihre Kurzhaarfrisur nicht unter einem Kopftuch verstecken muss, versteht sich für die Muslima, die 1957 in Tunesien geboren wurde, von selbst.
In unserem Forum haben wir auch muslimische Frauen und Männer, die praktizieren, aber sie würden das nie sehen, weil niemand trägt ein Kopftuch. niemand hat den Bart oder was auch immer. Und die Leute leben eigentlich ein sehr modernes Leben. Und wenn sie es nicht wissen, merken sie nicht, dass das gläubige, praktizierende Muslime sind.
2004 hat sie diese Plattform in der Schweiz mit Weggefährten gegründet, weil sie den Islamisten nicht die Deutungshoheit überlassen wollte. Seitdem ist Saida Kelamessali dort immer mehr zur Islamerklärerin geworden, gibt Auskunft über verweigerte Handschläge oder Vollverschleierung. Phänomene, die gern religiös begründet werden. Nicht nur mit dem Koran, sondern meist mit bestimmten Aussprüchen des Propheten Mohammed in den Hadithen, also den Überlieferungen. Auch hier müssten Traditionen aufgebrochen werden, fordert die islamische Theologin und Religionswissenschaftlerin Hamide Muhagegi. Neben einer historisch-kritischen Koranexegese gehöre auch diese Quelle auf den Prüfstand.
Wir haben sehr starke Abhängigkeit von den Überlieferungen, weil die Überlieferungen sehr nah am Leben sind und man nimmt sie auch sehr stark wortwörtlich, dass man auch mit dieser Quelle sehr kritisch arbeitet. Wer hat überliefert, wie wurde überliefert und vor allem, ja, jeder Text, jede Aussage überträgt auch der Geist seine Zeit und da muss man dann schauen, was für uns dann heute wichtig sind.
Hamide Muhagegi wurde 1954 in Teheran geboren. Ihr Kopftuch trägt sie locker über Haar und Hals geschlungen. Die schiitische Muslima hat den islamischen Religionsunterricht in Niedersachsen mitentwickelt. Sie ist Lehrbeauftragte für den Islam im Fachbereich Evangelische Theologie an der Universität Paderborn und eine gefragte Gesprächspartnerin im christlich-islamischen Dialog. Den Begriff Reformation würde sie aber nicht einfach vom Protestantismus auf den Islam übertragen.
Was aber ganz wichtig ist und für mich persönlich auch sehr wichtig ist, dass dann jede Religion, jede Form von Glauben braucht ständige Reformation, ständig neu denken und reflektieren. Das braucht der Islam auf jeden Fall und ist auch etwas, was traditionell sehr gut möglich war.
Es gibt einige Stellen im Koran, wo sich die Frauen beim Prophet beschwert haben über bestimmte Verhältnisse. Und aufgrund dieser Beschwerden sind dann tatsächlich Offenbarungstexte gekommen. Und es ist immer schade, dass wir immer nur diese Offenbarungstexte hören, aber diese historischen Kontexte vernachlässigen. Von daher denke ich, würde man Frauen durchaus auch mal in einem ganz anderen Licht sehen können.
Sagt Rabea Müller. So soll sich Zainab, eine der Frauen Mohammeds, darüber beschwert haben, dass Männer behaupten, der Prophet würde sich nur an die männlichen Gläubigen wenden, obwohl der arabische Plural Frauen stillschweigend einschließt. Daraufhin sei die Sure 33 offenbart worden. Im Vers 35 heißt es unmissverständlich:
Wahrlich, die ergebenen Männer und die ergebenen Frauen, die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen, die gehorsamen Männer und die gehorsamen Frauen, die wahrhaftigen Männer und die wahrhaftigen Frauen, die geduldigen Männer und die geduldigen Frauen, die demütigen Männer und die demütigen Frauen, die almosengebenden Männer und die almosengebenden Frauen.
Und den fastenden Männern und den fastenden Frauen und so. Also das geht eine ganze Reihe lang. So, um immer wieder klar zu machen, offenbar war das damals notwendig, den Leuten klar zu machen, dass eben auch die Frauen gemeint sind. Aber Sie werden es nicht glauben, es gibt durchaus ein paar Leute, die auch das noch patriarchal verdrehen können, indem sie sagen, die Männer werden zuerst genannt.
Gemessen daran, dass die Hälfte der Muslime weiblich ist, sind Frauen an der Auslegung ihrer Religion bis heute kaum beteiligt, stellt Saida Kelamessali fest.
Und das müsste ja eigentlich die Grundidee sein, dass die Frauen in der Lehre, in der Forschung, in all dem Fuß fassen, damit sie auch Gewicht bekommen in der Moschee. Ja, weil heute haben sie nichts zu sagen in den Moscheen. Absolut nichts.
Zwar wird, wie an 5 Universitäten in Deutschland, auch an der Schweizer Uni Fribourg, islamische Theologie gelehrt, aber dort habe sie bisher nur Frauen mit Kopftuch gesehen.
Das Problem ist, dass wir wirklich Frauen brauchen, für die es selbstverständlich ist, dass eine Frau kein Kopftuch tragen muss. denn es ist wirklich kein religiöses Gebot. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Frau, die bereit ist, sofort quasi unter dem Kopftuch zu verschwinden, dann auch neue Impulse bringen würde für die Frauen in der Lehre.
Ich denke, dass es wichtig wäre, innerhalb der Gemeinschaften klarzustellen, dass Frauen ohne Kopftuch genauso gute Musliminnen sein können wie die anderen auch. Und der Islam hängt nicht am Kopftuch.
Sagt die Imamin Rabea Müller, die selbst eine Mütze als Kopfbedeckung trägt.
Wir haben Frauen mit oder ohne Kopftuch, das sollte eigentlich kein Thema sein. Und das wäre mir eigentlich lieber, wenn diese K-Frage nicht ständig das Hauptthema innerhalb der muslimischen, aber auch der nicht-muslimischen Community wäre.
Tatsächlich käme es aber vor, dass Gemeinden unterschwellig Druck auf die Frauen ausübten, sich einem konservativen Rollenbild zu beugen.
Also ich habe erlebt, dass zum Beispiel viele Frauen, die jetzt dieses islamische Theologiestudium machen, mir so unter der Hand erzählt haben, dass sie das eigentlich auch gerne machen würden, dass sie sich aber irgendwo nicht trauen. Das finde ich sehr traurig in einem Land wie Deutschland. Wir leben im 21. Jahrhundert und ich denke, dass es wichtig wäre, da durchaus das ein oder andere auch mal etwas zu fördern.
Der Islam kenne durchaus Frauenfiguren, die gesellschaftlich aktiv und keineswegs unterwürfig waren. Nur fehle das Bewusstsein dafür, schließt sich Hamide Mohagegi an. So pilgerten schiitische Muslime zwar auch zu den Mausoleen weiblicher Persönlichkeiten, die im Iran sehr verehrt werden.
Aber als gute, fromme Frauen, gläubige Frauen, die aber auch gute Ehefrauen und Mütter gewesen sind. Aber dass sie auch dann wirklich revolutionär gehandelt haben, dass sie auch wirklich lebendig und sehr dynamisch sich sowohl mit Handlungen als auch mit Worten gegen etwas erhoben haben, die sie nicht für richtig gehalten haben, das spielt keine große Rolle.
Dieser Teil der Geschichte sollte auch im Studium Gegenstand der Lehre sein. Dafür müssten sich Frauen einsetzen, fordert die Theologin. Allerdings sehe sie zurzeit kaum Personen, die sich dafür stark machen. Daher ist sie auch skeptisch, ob das Studienfach Islamische Theologie, das demnächst auch in Berlin angeboten wird, dazu beitragen kann, den Anteil weiblicher Gelehrter und Vorbeterinnen zu erhöhen.
Was ich falsch finde, ist, dass diese Institutionen ausschließlich die konservativen Verbände in ihren Beiräten haben zur Beratung der Einrichtung.
Kritisiert die Frauenrechtlerin Seyran Atesh. Weil die großen Islamverbände sich als Ansprechpartner der Politik etabliert haben, dominiert ihr eher konservativ-traditionelles Islamverständnis die Lehre und die Wahrnehmung des Islam in der Öffentlichkeit, kritisieren auch andere liberale Muslime. Ihr Ansatz eines geschlechtergerechten, vernunftbetonten Islam habe es dagegen schwer, sich zu verbreiten, meint Nushin Atmajar, nicht nur, weil die Liberalen noch viel zu wenig organisiert sind.
Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Voraussetzung dafür noch nicht ganz da ist. Und die Voraussetzung ist erstmal ein Bewusstsein darüber, dass es möglich ist und auch erlaubt ist, zu trennen zwischen dem wortwörtlichen Wort und der Idee, die dahinter steht. Oder dass man sich auch öffnet dem eigenen geistesgeschichtlichen Erbe und feststellt, dass es dort eine Vielfalt gibt. Also es gibt diese Vorstellung von dem einen normativen Islam, dem alle auf irgendeine Art und Weise folgen müssen. Und manche behaupten ja dann auch, sie hätten ihn gefunden und andere sind etwas bescheidener und sagen, okay, wir arbeiten noch daran.
In die Omar-Moschee im Berliner Stadtteil Kreuzberg kommen sowohl arabisch als auch türkischstämmige Muslime zum Freitagsgebet. Von der neuen progressiven Moschee hat hier noch keiner was gehört. Was halten Sie davon, gemeinsam in einem Raum zu beten?
Das finde ich ganz okay. Auch in Mekka werden alle zusammen sein. Und wir leben auch zusammen, wir sitzen zusammen, wir haben kein Problem. Zum Beispiel Türken haben immer diese getrennte Sache, aber arabisch machen wir kein Problem damit.
Und eine Frau als Imamin?
Dann wird die Moschee leer sein, weil eine Frau ist nie Imam geworden, wird nie Imam werden. Die kann nur mit Frauen Vorbeter sein, aber nicht für Männer. Das darf sie nicht. Eine Frau vor mir wird es nicht akzeptieren.
Sie wäre dann eine Gelehrte, die den Islam gelehrt hat. Das respektiere ich dann auch sehr.
Solange dass sie eine Vertrauensperson ist und hat die alles auf alle gute Vorbild, warum nicht? Und wenn ich auch einverstanden bin, na,
natürlich.
Alles, was nicht mit einem aufgeklärten, modernen Islam zu tun hat, hat bei uns hier in Deutschland und in dem Westen nicht zu suchen. Wir brauchen Muslime, nämlich die den Mut haben, sich in Frage zu stellen, ihre eigene kollektive Identität.
Der Freiburger Islamwissenschaftler Abdelhakim Urgi bei einer Podiumsdiskussion zum Thema »Braucht der Islam eine Reformation?« auf dem Evangelischen Kirchentag im Mai in Berlin. Mit harten Worten greift er die großen Islamverbände in Deutschland an. Die türkisch-islamische Union, DİTİB etwa, pflege einen in der Vergangenheit verhafteten Islam und würde Frauen mehr oder weniger direkt zum Kopftuchtragen zwingen. Der gebürtige Algerier Urgi gehört wie Saida Kelamessali zu den 7 Gesellschaftern, die mit Seyran Ateş die Ibn Rushd Goethe-Moschee in Berlin gegründet haben.
Wir sind 3 Männer und 4 Frauen, die für uns als Reformerinnen gelten halt. Ja. Also ich persönlich begrüße, dass auch Frauen, sage ich mal, dass sie auch diese Reformen vorantreiben. Und die können auch eine hervorragende Rolle dabei spielen halt, weil die männliche Herrschaft in den muslimischen Gemeinden hat Angst vor der Freiheit der Frauen. Deshalb will man sie immer unter Kontrolle durch Schleier und so weiter bringen. Aber ich bin dafür, dass die Frauen selbst ihre, sag ich mal, Entscheidung treffen und ihre Zukunft bestimmen. Weil wir Männer können wir nicht die Rechtsanwälte der Frauen werden.
Nushin Atmajar vom Liberal-Islamischen Bund opponiert nicht gegen die traditionellen großen Verbände. Sie sucht eher den Dialog. Um den Islam geschlechtergerecht zu gestalten, sei es erst einmal wichtig, dass es auch weibliche Gesichter gibt, die eine Gemeinde repräsentieren.
Und gleichzeitig muss man natürlich sich quasi von der Vorstellung verabschieden, oder man muss sich auch bewusst machen, dass nicht alle Frauen für einen reformorientierten Islam eintreten. Genau wie nicht alle Frauen zum Beispiel an der Abschaffung des Patriarchats arbeiten, sondern dass es auch Frauen gibt, die bestimmte Strukturen, aus welchen Gründen auch immer, stärken und stützen, die sie eigentlich benachteiligen. Und gleichzeitig gibt es auch Männer, die sich stark machen für feministische Lesarten des Korans zum Beispiel. Aber dafür, dass Frauen überhaupt sichtbar werden, ist es wichtig, dass sie präsenter sind. Und ich glaube, das ist der Fall.
Die Imamin des Lib Rabea Müller würde das sicher unterschreiben. Allerdings glaubt sie nicht, dass es vor allem an den Frauen liegt, wenn Vorbeterinnen wie sie noch die einsame Ausnahme sind.
Ich glaube, die Mutigen, die dazu notwendig sind, eigentlich die Männer, die hinter einem beten. Ich denke, dass das auch viel leichter möglich wäre, wenn es mehr Männer gäbe, die dazu einfach den Nerv hätten. Weil Frauen an sich haben, glaube ich, nicht so das Problem zu sagen, ich mache das.
Die Präsidentin des Forums für einen fortschrittlichen Islam in der Schweiz, Saida Kelamessali, setzt ihre Hoffnungen ohnehin eher auf die Männer als auf muslimische Frauen, die ihre Kinder viel zu oft nicht zur Gleichberechtigung erziehen.
Und Frauen, die alles repetieren, alles wiederholen und unkritisch übernehmen, dienen eigentlich auch dazu, dieses System, also auch ein patriarchalisches Herrschaftssystem, aufrecht zu erhalten, weil sie diese Rollen nie hinterfragen. Natürlich schließe ich nicht aus, dass der Wandel auch von Frauen kommen kann, aber die Frauen allein schaffen das nicht. Sie brauchen die Unterstützung der Männer.
Es sind immer wenige Menschen, die aufbegehren, um dann für eine große Menge was zu verändern. Und mit den Frauen in der islamischen Welt sieht es nicht anders aus.
Sagt Seyran Ateş.
Wir können ja nicht plötzlich da erwarten, dass eine 500 Milliarden von muslimischen Frauen aufsteht und sich dagegen wehrt, sondern sie sind auch in diesem System gefangen, wie die anderen Systeme auch. Es geht hier um strukturelle Diskriminierung und Benachteiligung und dazu braucht es seine Zeit.
Dass dann jetzt alle Muslime tatsächlich in eine Richtung gehen, ist weder möglich noch erwünscht.
Meint Hamide Mohagigi.
Und wenn dann so eine Moschee gibt, wo alle, trotz aller Unterschiede, unter einem Dach kommen und auch sich gegenseitig respektieren und gemeinsam auch die Gebete verrichten, finde ich es gut. Aber ich möchte nicht, dass wir irgendwann sagen, diese Unterschiede brauchen wir nicht und soll es nicht geben.
Deutschland hinkt bei der Entwicklung eines liberaleren Islam noch hinterher, hat Rabea Müller beobachtet. So gäbe es in Südafrika viele Frauen, die abwechselnd mit den Männern das Gebet leiten, ohne dass ihnen jemand dieses Recht abspricht.
Also man sieht ganz deutlich, dass das schon möglich ist innerhalb der islamischen Community. und dass das auch wahrscheinlich eine Gewöhnungsfrage ist. Nur bis das dann tatsächlich Gewohnheit wird, ich glaube, da können sich dann meine Enkel mit beschäftigen. Ich befürchte, dass ich das nicht mehr erlebe.
Imanim besucht, wie Frauen den Islam verändern. Sie hatten eine Sendung von Anne Winter.